Noviglas Podcast History.
Noviglas, 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 Noviglas.
Hallo und herzlich willkommen, Zdravi Bili, zum vierten und letzten Teil einer Serie zur Geschichte der Ansiedlung der Burgenland-Kroatinnen und Burgenland-Kroaten. Ich bin wie immer nicht alleine auf diesem Kanal, sondern gemeinsam mit Ralf. Servus, Ralf.
Ja, servus, Michi. Strabi Bierle.
Alles senkrecht?
Ja, absolut. Und es ist wirklich, ja, kaum, man kann kaum untertreiben, ne? Diese Tetralogie/Quadrologie, die wir hier laufen haben. Ein halbes Jahr hat es gedauert. Heute kommt das Finale. Ja. Unglaublich.
Ja, aber das Warten war es doch wert, oder?
Das werden wir sehen.
Das werden wir sehen, sagt der Blinde zum Derischen. Ja, Ralf, vierter Teil. Wir haben uns in den ersten drei Teilen sehr mit den Umständen auseinandergesetzt, die dazu geführt haben, dass diese Bewegung, die wir heute behandeln werden, überhaupt erst einmal möglich war, oder? Mhm.
Ja, genau. Also wir haben ja für all diejenigen wenigen, die jetzt zuhören und die nicht alle Folgen schon gehört haben. Wir haben uns ja überlegt, wir wollen die große Frage mal beantworten, die ja irgendwie, also wie lange machen wir jetzt den Podcast, welche 1,5 Jahr, immer mitgeschwungen ist. Ne? Wir haben eigentlich, du hast es sehr schön gesagt, ich glaube in der ersten Folge dieser Reihe, wir haben zwar sehr viele verschiedene Themen behandelt in dem Podcast, aber die verbindende Klammer war das natürlich, konsequenterweise, wir sind ja bei Noviglas, ne, die Burgenland-KroatInnen da immer eine Rolle gespielt haben. Aber wir haben eigentlich nie so wirklich drüber geredet, wie das eigentlich zustande gekommen ist, dass diese kroatisch Sprechenden da überhaupt im Burgenland gesiedelt sind. Und das wollten wir angehen und haben uns aber gedacht, ja, wenn man schon zwei Historiker vor Mikrofone setzt, dann kann man das auch ein bisschen breiter auffassen. Und ich würde sagen, das ist uns gelungen. Wir haben jetzt ja wirklich, ich habe es mir gestern nochmal angeschaut, die drei Folgen, die wir bisher gemacht haben, waren in einer Gesamtlänge von 2 Stunden 40 fast. Also wir haben da schon eine gewisse Grundlage gelegt, aber ich glaube auch recht sinnvoll, weil wir wollten ja einfach mal diese Zeit, in der das alles passiert ist, ergo das frühe 16. Jahrhundert oder ab dem Moment, einordnen. Und haben uns dann darauf geeinigt, dass wir das mal anhand der großen Player der Zeit machen, im politischen Sinn, also im weltpolitischen Sinn geradezu. Haben in der ersten Folge im Jänner über die Osmanen geredet und ja, wie die Expansion dieses Weltreichs zu dem Zeitpunkt eigentlich ausgeschaut hat, was ja am Balkan in Wirklichkeit auch schon im 14. Jahrhundert begonnen hat, ne, und haben dann vor allem halt auch nachverfolgt, wie das jetzt dann langsam zu einem Problem wurde für die Akteure, die halt auch im Burgenland tätig waren, ergo die Ungarn. Nämlich diese Expansion erreichte dann im 16. Jahrhundert endgültig auch Ungarn. Ungarn wird ja Teil des Osmanischen Reichs. Und gleichzeitig rücken die Osmanen aber auch in Richtung Balkanraum bis, ja, eigentlich so in Richtung Venedig vor, ne? Das war der eine Player. Das heißt, da haben wir schon gesehen, okay, es wird jetzt in dieser Gegend langsam ein bisschen ungemütlich, weil eben ja diese Expansionsbewegung hier stattfindet. In der zweiten Folge, dann im März, haben wir uns eben genau diesen zweiten Akteur hier angeschaut, den ich jetzt schon erwähnt habe, eben die Ungarn, die für unsere heutige Geschichte auch ziemlich wichtig werden. Weil der ungarische Adel, der jetzt da in Bedrängnis geraten ist, als, sagen wir mal, staatstragendes Element ja de facto, die waren nicht nur in Ungarn oder im heutigen Ungarn, die waren auch im heutigen Kroatien unterwegs. Ne? Ungarn und Kroatien waren seit 1102 in einer Personalunion. Da gab es starke Überlappungen und gerade im heutigen Burgenland haben wir da einige Familien, die man da nennen kann, Adelsfamilien, Hochadel, die da eine Rolle gespielt haben. Wir werden dann heute noch hören, wie genau, ne, die Erdödis, die Nordastis, die Bacianis, teilweise ja sehr große Namen. Und ja, da haben wir uns im zweiten Teil eben angeschaut, wie die eigentlich auf diese Expansion der Osmanen reagiert haben. Das ist in ja, verschiedener Hinsicht natürlich passiert. In militärischer Hinsicht so mittelerfolgreich, wie wir gesehen haben, in Mohacs. In anderer Hinsicht, so in, sagen wir mal, in einer vielleicht sozioökonomischen Sichtweise, fehlt aber jetzt eben auch die Umsiedlung der BurgenlandkroatInnen genau in dieses Tätigkeitsfeld einiger dieser Adelsfamilien. Und die wollten halt ihre Untertanen in Sicherheit bringen de facto. Aber das werden wir heute nochmal hören. Tja, und dann haben wir uns was ist es jetzt, 2 Monate her, im Mai dann den dritten Player angeschaut, eben die Habsburger, die ja natürlich dann später zu einer bestimmenden Macht geworden sind oder auch dann ab dem 16. Jahrhundert und deren Nachfolgestaat de facto, ne, Österreich, natürlich heute das Burgenland sehr prägt. Wobei man schon sagen kann, eigentlich für unsere Geschichte heute, das war Kontext, aber ich würde sagen, gerade diese osmanische Expansion und die Antwort darauf von Seiten Ungarns, beziehungsweise konkret der ungarischen Adligen, das ist hier der wirklich treibende Motor in all dem. Und ich glaube, jetzt, wo wir das mal gemacht haben und ich es jetzt nochmal zusammengefasst habe, jetzt können wir uns wirklich mal anschauen, wie das da zustande kommen konnte, dass da zigtausende Menschen einfach mal, ja, Kilometer, hunderte Kilometer weit, ja, umgesiedelt sind. Fangen wir vielleicht mal an, Michi. Wir haben jetzt ja schon gesehen, okay, am Balkan, beziehungsweise da in den, ja, nennen wir es mal Ursprungsregionen, da so, ja, in der späteren Militärgrenze, ne, so Karlovac und dann runter, da haben wir jetzt eine Situation, wo die Osmanen einfach am Vorstoß sind. Das ist ein umkämpftes Gebiet, das haben wir jetzt, glaube ich, schon gesehen. Aber wie hat eigentlich zu der Zeit dann in der späteren Siedlungsregion, dem heutigen Burgenland, ausgeschaut? Wie können wir uns das da so vorstellen?
Genau, also wir zoomen jetzt raus aus dieser, wie wollen wir es nennen, Makroregion hin in eine Mikroregion, nämlich ins Burgenland, und schauen uns die Situation an, wie sie vor Ort war. Also tatsächlich vor Ort, damit meine ich, in jenen Gebieten, in die die Burgenland-Kroaten dann gekommen sind, angesiedelt worden sind, sich ja, hier niedergelassen haben. Und im Burgenland lässt sich zu dieser Zeit, aber auch schon davor, eine sehr generelle Tendenz beobachten, dass nämlich die Bevölkerungszahl sinkt. Diese demografische Abnahme, die hat mehrere Gründe. Und die ist, denke ich, doch sehr relevant, weil sie auch bis heute nachwirkt. Mhm. Wenn wir uns in Erinnerung rufen, im 14. Jahrhundert hat es auf dem Gebiet des heutigen Burgenlands etwa 400, 420 Siedlungen gegeben.
Und dann kam die Pest,
das ist, oder was? Das ist, nein, aber das ist immerhin noch mehr, als es heute gibt. Heute gibt es 300, ich glaube, 28, 29 Ortschaften im Burgenland. Also immer noch um 80 bis 100 Ortschaften weniger, als es im 14. Jahrhundert gegeben hat. Und das will schon was sagen, will ich meinen. Und die Gründe nicht nur für den Zerfall der Ortschaften, sondern eben auch für diese rückläufige demografische Entwicklung, da hat es mehrere Gründe gegeben. Wir können es ja durchexerzieren. Wir haben zum einen Krankheiten. Ja, also wir sind im ausgehenden Mittelalter, in der beginnenden frühen Neuzeit. Da sind Krankheiten eigentlich kein Novum, sondern eher etwas, mit dem man im Laufe seines Lebens in dieser Zeit einfach konfrontiert ist. Es gibt, du hast es schon angedeutet, Pestepidemien.
Die große oder die erste große fällt ja gerade da ins 14. Jahrhundert, ne?
Genau, also 1348 war so eine große Pestepidemie in der Region, aber auch später 1409 und 1410 waren Pestjahre. Und generell lässt sich sagen, dass natürlich die Städte oder städtische Regionen, urbane Regionen sehr viel stärker von der Pest betroffen waren als ländliche Regionen.
Klar.
Das ist ja auch logisch, weil du hast innerhalb einer ländlichen Siedlungsstruktur größere Abstände zwischen den Menschen in Städten, haust du sehr, sehr beengt. Die hygienischen Umstände sind natürlich alles andere, als wir es heute gewohnt sind, nämlich inexistent. Und das führt dann dazu, dass sehr viele Leute vor allen Dingen in diesen urbanen Zentren wegsterben.
Ja.
Und Städte haben es schon zu dieser Zeit an sich, eine Art Schwarm zu sein. Das heißt, sie entwickeln dann eine Sogwirkung. Die Leute, die wegsterben nach der Pestepidemie oder während der Pestepidemie, diese Lücken, die dadurch entstehen, werden wieder aufgefüllt durch Menschen, die am Land leben, sozusagen. Das heißt also, da gibt es schon eine erste Flucht.
Ja, das ist im Prinzip, was wir heute auch noch als Landflucht bezeichnen, ne? Nur so, vielleicht.
Genau, das ist, genau. Also das ist sozusagen eine frühe, spätmittelalterliche Form der Landflucht. Als zweiten Faktor, der sozusagen die Bevölkerung neben der Krankheit dezimiert, ist sicherlich der Faktor Gewalt. Das kann sehr kleinräumige Gewalt sein. Also es gibt auch hier in diesem Gebiet des Burgenlandes immer wieder Raubüberfälle, vor allen Dingen auf kleinere Ortschaften, also marodierende Gruppen, die auch ja für den einen oder anderen Tod verantwortlich sind. Aber vor allen Dingen meine ich mit Gewalt die großen Konflikte, die sich in dieser Region zutragen. Da kann man natürlich tief graben, du kannst den Mongolensturm 1241 hernehmen, der jetzt vielleicht nicht unmittelbar so relevant ist jetzt für die Kroatenansiedlung, aber da stirbt schon eine große Zahl an Menschen und bis sich die Demografie von so einem Schlag erholt, das dauert auch, also das wirkt dann schon noch lange nachher. Aber es gibt ja auch in unmittelbar vor der Zeit der Ansiedlung der Burgenland-Kroaten auch einen Konflikt, über den wir ja schon mal gesprochen haben, nämlich den Konflikt zwischen Friedrich III. Und Matthias Corvinus, der auch Gewalt in die Region des Burgenlandes trägt. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass da Heere einfallen in einen Ort und alles niedermetzeln. Aber du kannst dir ein Heer, das durch ein Gebiet zieht, vorstellen wie eine Heuschreckenplage. Also da wird alles kahl gefressen und die Menschen sind dann oft, stehen dann halt mit leeren Händen da, nachdem so ein Heer in der Nähe durchgezogen ist. Also das ist sicherlich auch ein dominanter Faktor gewesen für einen Bevölkerungsrückgang.
Das zieht sich ja noch lange durch, ne? Wenn man sich denkt, noch 2-3 Jahrhunderte später wird noch darüber diskutiert, dass da halt von freundlicher Seite, in Anführungszeichen, ne, Einquartierungen stattgefunden haben, auch noch im 18. Jahrhundert von Armeen, die halt dann einfach in den Höfen versorgt werden mussten. Ne? Und Feindliche sowieso, die ziehen halt durch und nehmen mit. Klar.
Ich meine, was sicherlich auch gewichtig ist, sind dann die Osmanen-Einfälle, die es ja auch gegeben hat.
Klar.
Vor allen Dingen dann nach Mohacs, also nach 1526 und eben in den Jahren 1529 und 32. Also das hat sicherlich auch nochmal Gewalt ins Land getragen. Wir haben, glaube ich, bei den Osmanen das schon mal angerissen, dass es da diese Akinci gegeben hat, die Aufgabe hatten, halt von Ort zu ziehen, vor dem Hauptheer und einfach alles niederzumachen.
Genau, die haben, glaube ich, im altmodisch in Deutsch hat man Läufer und Brenner zu denen gesagt, glaube ich. Stimmt das?
Genau, also einfach alles töten und der psychologische Effekt ist natürlich gigantisch. Also wenn du siehst, im Nachbarort haben sich die Akinci ausgelebt und da lebt einfach nichts mehr, nichts und niemand mehr, dann überlegst du dir es zweimal, ob du dich einem Heer entgegenstellst oder nicht. Ein weiterer Faktor neben Krankheit und Gewalt war sicherlich eine Klimaverschlechterung, die zu einem Bevölkerungsrückgang geführt hat, um immerhin bis zu 2 Grad. Man spricht ja von der kleinen Eiszeit, die hat ungefähr, was wir jetzt begonnen haben, so Ende 13. Jahrhundert, also 1275 so in etwa, bis etwa 1900, also da waren die klimatischen Bedingungen deutlich schlechter.
Wobei gerade ein Tiefpunkt, der quasi dann eben gerade so um 1600 erreicht wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe, das passt halt auch relativ gut rein. Ne?
Genau, und das hat zur Folge gehabt, dass es Ernteausfälle gegeben hat, die wiederum Hungersnöte ausgelöst haben. Ja, und das der Hunger hat sicherlich auch etliche Menschen einen verfrühten Tod finden lassen und die Bevölkerungszahl dezimiert. Und einer der vermutlich gewichtigsten Faktoren für den Bevölkerungsrückgang am Land war eine große Agrarkrise, die Hand in Hand geht mit den zuvor genannten Faktoren, also Klimaverschlechterung, Krankheit, Gewalt. Denn die hat, wie gesagt, Ernteausfälle ausgelöst, vor allen Dingen bei Getreide, nicht so sehr bei Wein. Also in Ortschaften, in denen Getreide angebaut worden ist, Weizen angebaut worden ist, dort sieht man diese Entwicklung, diese negative Tendenz. Aber in Orten, wo Weinbau betrieben wird, sieht man sie nicht oder zumindest nicht so stark, weil Wein auch lange Zeit gelagert werden kann. Das ist jetzt man ist jetzt nicht so abhängig, sage ich mal, dass jetzt in diesem Jahr tatsächlich die Ernte gut ist und der Weinpreis steigt kontinuierlich, was man beim Getreide nicht sagen kann. Also Getreide war großen Preisschwankungen ausgesetzt, aber eher im niedrigen Bereich. Ja. Und man kann eigentlich sagen, von etwa der Mitte Mitte des 15. Jahrhunderts bis Mitte, Anfang des 16. Jahrhunderts ist zum Beispiel in Ödenburg der Weizenpreis mehr oder weniger stabil geblieben. Also hat sich nicht entwickelt. In fast 100 Jahren hat es doch keine Steigerung gegeben, keine Nennenswerte. Und das macht dieses Gewerbe, oder ja, das macht halt die ganze landwirtschaftliche Arbeit natürlich sehr unattraktiv, weil du dir damit kein Auskommen finden kannst. Mhm. Klar. Was diese zuvor erwähnte Sogwirkung der Städte noch einmal multipliziert. Ja. Was sicherlich auch dazu kommt, ist, dass durch die demografische Entwicklung, also durch Tod, durch Gewalt, die da ins Land getragen wird, und die hohen Sterbezahlen, die Abnahmesicherheit der Ernten einfach nicht gegeben ist. Also du weißt nicht, wird es abgenommen oder wird es nicht abgenommen. Mhm. Ja. Also sehr schwierig. Das heißt, der ländliche Bereich verliert sehr viele Menschen, kontinuierlich sehr viele Menschen. Das führt wiederum dazu, dass die Zahl der Wüstungen drastisch ansteigt. Also Wüstung ist im Grunde nichts anderes als ein wüst hinterlassener Ort, also einfach ein verlassener Ort.
Ja, a ghost town oder was auch immer.
A ghost, ja. Im Wilden Westen. Ich habe auch ein gutes Beispiel. Wenn ich da jetzt nach rechts aus dem Büro rausschaue beim Fenster, dann sehe ich jetzt Richtung ungarischer Grenze. In der Zeit unmittelbar, bevor die Kroaten hierher gekommen sind, hätte ich dort einen Ort gesehen, nämlich den Ort Zabolch. Mhm. Der ist komplett verschwunden. Das ist eine dieser Auswirkungen dieser steigenden Zahl der Wüstungen. Ja, es hat auch beispielsweise zwischen Deutschkreuz und Kleinwarersdorf und auch Nikic hat es Frauenbrunn gegeben als einen Ort. Es hat zwischen kroatisch Minijov und kroatisch Gerasdorf einen Ort gegeben. Das heißt, also diese Orte sind verschwunden. De facto muss man sagen, viele der Orte im Burgenland, die eben mit Kroaten aufgefüllt worden sind oder wo es heute kroatischsprachige Menschen nach wie vor gibt, die waren zum Teil auch in den Konskriptionen geführt als totalita deserta, also total wüst. Also ja. Kurzum, wir haben im Burgenland eine Region, die den Grundherrn wenig einbringt, natürlich, weil keine Leute da sind, um die Felder zu bearbeiten und die Ortschaften wüst liegen. Der Boden an sich ist aber fruchtbar, der gäbe ja was her. Und das ist natürlich, wenn jetzt also Menschen da wären, die den Grund bearbeiten könnten, dann brächte das denjenigen, die da Grundherren sind, Einkünfte.
Und da kommen jetzt die Sachen zusammen, ne? Weil da kommt jetzt der Moment, wo wir sehen, okay, das heutige Burgenland ist eben unterbewirtschaftet, hat Potenzial und gleichzeitig weiter südlich wird es schwieriger, weil einfach im heutigen Kroatien halt die Situation weniger fruchtbar einerseits sowieso schon mal war und gleichzeitig jetzt mit diesen Einfällen der Osmanen es dort richtig ungemütlich wurde. Und da kommen wir jetzt langsam in diese Dynamik, die wir jetzt ständig schon angedeutet haben. Ne?
Und das natürlich vor dem Hintergrund, dass sich jetzt Ende der 1520er oder in den 1530er Jahren die Absatzmöglichkeiten landwirtschaftlicher Produkte dahingehend stabilisiert, als sie ansteigt. Das heißt also, hier gibt es jetzt wieder was zu verdienen. Das macht es für die Grundherren attraktiv, diese wüstliegenden Ortschaften wiederzubeleben. Darüber hinaus muss man auch sagen, dass es militärisch sinnvoll ist, Menschen im Burgenland anzusiedeln, vor allen Dingen, wenn man im Hinterkopf hat, dass Wien als doch damals bedeutende Stadt, das ist heute auch noch, aber damals auch schon, notwendig ist, ein Vorland zu haben, das eine Infrastruktur hat, die Stadt zu versorgen, ja, oder das Umland der Stadt zu versorgen, aber vor allen Dingen auch, dass Menschen in der Region leben, die sich einem heranmarschierenden Heer auch in den Weg stellen können. Das muss jetzt nicht unmittelbar eine militärische Intervention sein, aber man kann ja trotzdem in belebten Gebieten ein Heer längere Zeit aufhalten, als das der Fall wäre, wenn da niemand ist. Ja, wenn niemand in dem Ort ist, dann marschiert das Heer durch. Und wenn es nur die Zeit ist, die ein Heer braucht, um alles niederzumachen, dass da kreucht und fleucht, dann ist das ja trotzdem gewonnene Zeit, die größeren Städte zu befestigen und Lebensmitteln zu versorgen, mit Munition zu versorgen, vielleicht noch Ausbesserungsarbeiten an den Mauern durchzuführen. Also das wird schon eine Rolle gespielt haben. Nach Mohács, nachdem halt eben auch der Ferdinand die Krone in Ungarn übernommen hat, oder zumindest in dem Teil Ungarns, der nicht von den Osmanen oder von seinem großen Widersacher in Siebenbürgen in Anspruch genommen worden ist, der hat das dann auch sehr gefördert, dass sie herkommen. Vor allen Dingen muss man sich dann auch in die Zeit hineindenken, wir sind ja in der Zeit der Reformation und Gegenreformation, und den Ferdinand wird es auch nicht gestört haben, dass die Kroaten dann eher dem katholischen Glauben anhängen als den Protestantismus.
Ja, klar, natürlich. Ja.
Also wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben.
Jetzt haben wir dann quasi da, ja, doch beidseitig da ist ja irgendwie Interessen. Ich glaube, es ist ja einerseits diese klassische Geschichte, die werden wir heute ja eh noch auch angehen, ne, dass es irgendwie halt immer heißt, die Ansiedlung ist erfolgt, weil eben diese ganzen Sachen da ja verwüstet waren. Das stimmt jetzt natürlich zum Teil. Wir haben auch schon über die andere Seite der Gleichungen geredet, dass ja da eben weiter Südliches halt auch einfach unbequem wurde. Das heißt, über Flüchtlinge zu reden ist auch falsch, aber da ist halt auch das Element dessen, dass halt einfach die Leute von dort quasi weggebracht werden sollten. Und wollen wir uns jetzt langsam mal anschauen, wie das jetzt ganz konkret dann ausgeschaut hat, weil es gibt ja hier über große Entwicklungen zu reden, ist immer einfach, aber natürlich gibt es hier Akteure, sonst wird nichts passieren. Und wir haben jetzt ja schon öfter erwähnt, dass der ungarische Adel hier eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Ne? Da gibt's jetzt ja erstmal den Hochadel, die habe ich jetzt schon ein paar Familien genannt, ne? Ob es jetzt die Bajanis oder die Erdjidis oder wie auch immer waren, die am meisten davon profitieren konnten, wenn da Leute in ihrem Land im heutigen Burgenland angesiedelt werden. Und dann gab es ja drunter dann jetzt Leute, die da diesen Prozess in die Wege geleitet haben. Wie hat denn das dann ausgeschaut? Also wie hat so eine Umsiedlung, wenn ich jetzt irgendwie, ich bin jetzt ein Bauer irgendwo in der Kraina, wie komme ich nach Großwarasdorf 1540? Wie hat das ausgeschaut?
Ja, also der Weg von den Herkunftsgebieten in das heutige Burgenland war sicherlich sehr, sehr ungemütlich. Es war, je nachdem, wo der Startpunkt war und wo das Ziel war, ein Weg, der ja 2 bis 3 Wochen in etwa in Anspruch nehmen konnte. Er war sehr gefährlich, weil natürlich auf dem Weg man mehr oder weniger ungeschützt war und auch vor Überfällen nicht gefeit. Das heißt, also in der Gegend, das wäre keine sichere Gegend in dem Sinn, wie man sich das heute vorstellt, dass du von A nach B mit dem Auto fahren kannst und du weißt, du wirst jetzt nicht hinter der nächsten Kurve von irgendwelchen Banditen überfallen. Also so eine Art staatlicher Gewalt, wie man das heute kennen in weiten Teilen der Welt, dass es eine Polizei gibt, die für Recht und Ordnung sorgt. Das kann man sich in dieser Zeit so nicht denken. Es gibt da beispielsweise Berichte von ja, Siedlungskolonnen, nennen wir es mal so, von 600 bis 1000 Leuten, die überfallen werden und wo vielleicht nur eine Handvoll, 30 Leute, nicht verschleppt oder nicht umgebracht werden. Und verschleppt heißt halt in die Sklaverei verschleppt. Also auch das gibt es in Europa im 16. Jahrhundert. Sklaverei ist nicht nur ein Ding, das es da in den späteren Vereinigten Staaten oder in Südamerika gegeben hat, sondern das war durchaus auch ein Element, das es in Europa noch gegeben hat. Ja. Übrigens auch im Osmanischen Reich, also da hat es immer wieder auch Überfälle auf Gebiete jenseits des Osmanischen Reichs gegeben, wo man sie Leute eingesackelt hat, die man dann in die Sklaverei überführen hat können. Aber vielleicht ganz grundsätzlich zu dieser Umsiedlung, dass wir ein bisschen auch eine Vorstellung haben, wie diese zeitliche Dimension ausgesehen hat. Also die Abwanderung oder die Wanderungsbewegung hat begonnen, man weiß es nicht genau, aber so zwischen 1493, das heißt also nach der Schlacht am Körbawer Feld, das haben wir, glaube ich, schon erwähnt in einer vorhergehenden Folge, und irgendwo zwischen 1493 und 1515, weil 1515 tauchen in den Urbanen die ersten kroatischen Namen, also eindeutig kroatische Namen auf. Also irgendwo in dieser Richtung muss diese Siedlung Siedlungsbewegung begonnen haben. Und das darf man sich auch nicht vorstellen, dass da auf einmal die Leute da sind und damit ist das Ganze abgeschlossen, sondern das geht in mehreren Wellen, wobei ja, man nicht wirklich sagen kann, wie viele Menschen da tatsächlich gekommen sind. Also wenn man konservativ schätzt, dann wird man die Zahl wahrscheinlich bei 20.000 bis 25.000 ansetzen. Es gibt auch Schätzungen, die gehen bis 60.000. Es gibt auch Schätzungen, die gehen deutlich über 60.000. Also da gibt's die abenteuerlichsten Schätzungen bis, glaube 200.000 ist so das Höchste, was ich gehört habe, was schon sehr, sehr viel ist.
Ja. Also mal Faktor 10, also wir wissen es eigentlich gar nicht. Kann man zusammenfassen, ne?
Nein, ich meine, das wäre eine Arbeit, auf die warten wir sehnlichst, dass sich jemand hinsetzt und das tatsächlich durchgeht und durchrechnet. Mhm. Aber da gehen die Zahlen tatsächlich wirklich weit auseinander. Der erste wirklich große Schub an Menschen, die da umgesiedelt worden sind, das war eben 1533 bis 45. Und wir sehen, dass die großen Wellen an Siedlern immer dann kommen, wenn es auch große Ereignisse gibt, also große Schlachten gibt. Als Kosteinica zum Beispiel gefallen ist, 1556, erleben wir so eine Welle an Siedlern. Als die Festung Siget war, 1566 fällt, da erleben wir auch wieder so eine große Welle. Und die Zeit der großen Wellen endet so in den 1580er Jahren. Also dann ebbt es ab, aber das heißt nicht, dass es dann damit aufhört, sondern die Besiedlung des Burgenlandes geht zieht sich bis ins 17. Jahrhundert. Mhm. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass diese Siedlungsbewegung auf beiden Seiten nicht immer gerne gesehen ist. Also in den Herkunftsgebieten nicht, weil man meint, dass dieser Aderlass, dieser menschliche Aderlass, eine militärische Schwächung zur Folge hat, was ja de facto auch stimmt, ne? Weil wo sollst du Soldaten herbekommen oder Verpflegung für Soldaten hernehmen, wenn niemand da ist? Also das führt sogar so weit, dass sich 1532 und 35 kroatische Adlige bei König Ferdinand beschweren und ein Auswanderungsverbot fordern. Da gibt es sogar die ganz wildesten Forderungen, dass man die Frauen erschlagen und die Kinder ersaufen soll, falls sie erwischt werden, dass sie auswandern. Also ganz wild.
Oh, wow. Ich meine, es ist ja dann auch in der Folgezeit dazu kommen, genau aus dem Grund, ne, ohne jetzt zu essentialistisch da jetzt irgendwie zu sagen, ne, weil es gibt auch einen Hintergrund, warum gerade in diesen Regionen dann andere Leute wiederum angesiedelt wurden. Ne. Das waren halt zuerst Vlachen und dann später ja auch eben serbisch-orthodoxe Bauern, Wehrbauern und so weiter. Ne? Und ich meine, das ist ja etwas, was bis heute in Teilen fortlebt und was ja vor allem im Jugoslawienkrieg der 90er Jahre sehr präsent war, dass eben da an diesem südlichen Bogen, da entlang der bosnischen Grenze des heutigen Kroatiens, halt viele Orthodoxe gelebt haben. Das ist ja auch eine Folge davon, nicht nur davon natürlich, ne? Aber auch.
Ja. Es hat ja eben nicht nur diese Bewegung aus dem Balkanraum Richtung Nordwesten, Norden gegeben, sondern auch innerhalb des Balkanraums hat sich vieles verschoben durch diese osmanische Expansion.
Ja, das ist, wenn da die einen wegziehen, um irgendwie ins Burgenland zu gehen, dann über kurz oder lang werden andere Leute da irgendwo hin angesiedelt, weil man kriegt die Leute schon hin, ob es durch Vergünstigungen ist, ob es durch leichten Zwang ist oder durch schweren Zwang. Irgendwie ist es immer gegangen. Von dem her.
Genau. Ja. Die niederösterreichischen Stände haben das natürlich auch nicht gerne gesehen, dass jetzt da Kroaten angesiedelt werden auf ihrem Territorium. Und die beschweren sich dann auch bei Kaiser Maximilian II., dass sie die Kroaten nicht haben wollen. Und er ist zunächst noch eher auf der Seite der Kroaten, aber es gibt dann 1573 eine Geheimverfügung, in der drin steht, dass die Kroaten zum Beispiel in kein öffentliches Amt mehr kommen dürfen. Oder es werden einfach Maßnahmen angeordnet, die die Kroaten sukzessive diskriminieren und damit auch diese Bewegung der Kroaten in den Raum des heutigen Niederösterreich sehr stark abebben lassen. Ja. Es gibt dann auch noch später ein Generalmandat, also damit wird dann tatsächlich auch die Ansiedlung der Kroaten verboten.
wenn ich nur kurz mal reingrätschen darf, was jetzt irgendwie für mich noch immer so ein bisschen die Frage ist, ganz praktisch gesehen, wie hat das jetzt ausgeschaut? Gab es dann da jemanden, ich gehe mal davon aus, ne, da gab es dann ja wahrscheinlich Leute, die das auch ganz konkret organisiert haben, dass man dann Auswanderungswillige in Kroatien ja wahrscheinlich finden musste und die dann irgendwie mehr oder weniger koordiniert, zumindest wahrscheinlich in kleineren Gruppen in Richtung Norden geschickt hat. Wie wird das ausgeschaut, bevor wir jetzt dann irgendwie weiter in Richtung Ansiedlung schauen?
Naja, ich meine, grundsätzlich gibt es ja zwei Möglichkeiten dieser Migration. Das eine ist, dass man flieht, dass man tatsächlich als Flüchtling seine Heimat verlässt und sich irgendwo anders niederlässt, so wie wir das ja jetzt beispielsweise auch in der Ukraine erleben, dass eben Menschen vor Krieg flüchten in benachbarte, vermeintlich sichere Regionen. Aber ein wirklich großer Teil der Burgenland-Kroaten ist tatsächlich umgesiedelt worden. Also das waren organisierte Umsiedlungen. Ja. Und die große Initiative bei diesen Umsiedlungen, das waren, die haben die Adligen übernommen. Also das waren jetzt nicht Bauer XY, der sich denkt, mein Gott, jetzt habe ich gestern in der Zeit im Bild gesehen, dass in Österreich so schön ist, jetzt marschiere ich dorthin. Sondern das waren Adlige, die Initiative ergriffen haben, um ihre Besitzungen wiederzubeleben. Einerseits eben um diesen wirtschaftlichen Faktor, den es im Burgenland ja gegeben hat oder im westungarischen Raum gegeben hat, wiederzubeleben, mit dem großen Vorteil, diese Leute dann, wenn ich Besitzungen im Burgenland und in Kroatien habe, die Leute aus Kroatien abzuziehen und damit vor dem Tod zu schützen, wenn man so will, weil das ist ja auch meine Arbeitskraft, die da dem Osmanischen Reich zum Opfer fällt, wenn man so will. Es ist auch eine logische Konsequenz der Arbeit oder der Arbeitskrafterhaltung, sagen wir so, wenn man es jetzt wirklich ganz, ganz trocken runterbeten will. Und genau, vor diesem Hintergrund haben dann die Nadas, die Erde, die hast du eh schon erwähnt, die Batjani, die Kanischai, die Jurischi, die Harach und so weiter, die Initiative ergriffen und das sehr gefördert. Beispielsweise die Nadas, die ja in Besitzungen hatten in Kraljevska Velika oder in Medjurić oder die Erde, die in Kutina und Samobor und so weiter.
Ah, ja.
Und genau, diese organisierten Umsiedlungen, die du angesprochen hast, das war eine komplizierte Geschichte, weil es ist ja nicht so, dass du eine Gruppe zusammenfasst und die transferierst du dann mehr oder weniger reibungslos von A nach B. Das sind ja komplizierte Reisen. Ja, du musst die eine bestimmte Vorlaufzeit haben. Also du kommst sozusagen in diese Region und bietest den Menschen an, sie können sich jetzt in diesem Gebiet, im Burgenland, also Burgenland hat es damals noch nicht gegeben in der Form, aber du merkst schon, was ich meine, das Gebiet des heutigen Burgenlandes und angrenzenden Regionen. Dort könnt ihr euch niederlassen, dort seid ihr sicher und dort habt ihr sogar noch Vergünstigungen. Auf das werden wir dann später auch noch einmal zu sprechen kommen, wie diese Vergünstigungen oder Begünstigungen ausgesehen haben. Mhm. Aber diese Menschen kommen dann, werden dort informiert und die haben eine bestimmte Vorlaufzeit, in der sie sich zusammenpacken können, weil das ist ja nicht so, dass man nur mitnimmt, was man am Leib tragen kann, sondern das sind ja organisierte Trecks, ganze Wagen, also alles, was irgendwie beweglich ist, wird da mitgenommen. Ja, das ist die eine große Schwierigkeit. Die andere große Schwierigkeit ist die Geografie, die es ja auch zu überwinden gibt. Wie wir, wenn man die Nachrichten verfolgt, heute sehen, beispielsweise in der Ukraine, da werden Flussübergänge bombardiert, Brücken zerstört. Ja, jetzt denkt man sich heute natürlich, gut, eine Brücke, die hilft mir von A nach B zu kommen, zum Beispiel einen Fluss zu überqueren, trocken zu überqueren. Aber das hat ja auch einen militärischen Wert. Deswegen gibt es zum Beispiel nicht so viele Brücken, um auch nicht nur um zu verhindern, dass da jetzt Leute von A nach B queren können, sondern dass auch einer feindlichen Armee die Möglichkeit genommen wird, komfortabel einen Fluss zu queren. Und damit diese Siedlung funktioniert, müssen natürlich auch Brücken errichtet werden. Beispielsweise hat der König Ferdinand 1537 die Errichtung einer Pontonbrücke über die Mur gestattet oder erlaubt. Das heißt also, das war schon etwas, Brücken sind etwas, das liegt an oberster Stelle, es wird an oberster Stelle entschieden, ob man Brücke bauen darf oder nicht. Ja. Und diese Tracks, wie gesagt, die waren schwer zu organisieren und das hat meist der Mittel- und der Kleinadel übernommen.
Aha, ja.
Und da hat es zwei Möglichkeiten gegeben. Möglichkeit eins ist, dass diese Umsiedlung ein Lokator organisiert. Mhm. Das heißt, als Lokator bin ich Klein- oder Mitteladliger und ich mache das mehr oder weniger selbstständig auf eigene Rechnung. Ja, die gehen dann halt in die Gegend, werben Leute an und organisieren das Ganze und bekommen dann im Gegenzug einen Edelhof, der beispielsweise von Lasten befreit ist. Also sie bekommen dann schon Vergünstigungen.
Mhm. Quasi eine Provision.
Sozusagen, genau.
Ja.
Auf eigenes Risiko, aber die Verdienstmöglichkeiten sind ja nicht schlecht. Also einen Edelhof zu bekommen und der noch dazu von Lasten befreit, das ist schon eine gute Sache, würde ich sagen. Und die zweite Möglichkeit neben dem Lokator, das waren die sogenannten Familiares. Die Familiares, das waren auch Mittel- und Kleinadlige, die für Magnaten, also für den Hochadel gearbeitet haben. Im Regelfall halt, weiß nicht, ein Teil von ihnen war in der Armee beschäftigt, ein anderer Teil hat halt so die Verwaltung übernommen. Das waren zum großen Teil Magyaren oder Ungarn, später dann auch zu einem guten Teil Kroaten und dann halt sehr wenige Deutsche. Und genau dieser Mittel- und Kleinadel hat die wesentliche Funktion übernommen, um die Kroaten umzusiedeln. Und der Mitteladel war halt hauptsächlich Adel, der im Militär und im öffentlichen Dienst gearbeitet hat. Also, wenn man so will, Verwaltungsadel. Und der Kleinadel, ja, der hatte halt ein paar kleinere Besitzungen. Und konnte sich dann dadurch die Lage ein bisschen ausbessern oder aufbessern. Besonders wichtig, wenn wir jetzt schon beim Adel sind, war, dass der Adel eine bestimmte militärische Funktion auch übernommen hat. Also wenn wir die Batjani hernehmen, die waren nach dem Fall von Sighet und Kanischai schon sehr wichtig, weil die haben mit ihrer Armee den Raum dazwischen verteidigen müssen gegen die Osmanen. Und das geht nicht, wenn du keinen Adel hast, der dir zuarbeitet.
Ja.
Der dir beispielsweise Festungsarbeiten übernimmt, also die Befestigungsarbeiten an einer, weiß nicht, an einer Festung, oder der die Munition besorgt, der dafür sorgt, dass Proviant in der Festung ist. Also das ist schon ganz wichtig. Und der Kleinadel und Mitteladel war auch wichtig für den höheren Adel, weil diejenigen dann auch Militär aufgestellt haben oder angeworben haben. Und der Adel, der höhere Adel, hat ja eher Privatarmeen. Das ist ja noch nicht die Zeit, dass du ein stehendes Heer hast, das sozusagen zentral zusammengefasst ist, sondern du hast Privatarmeen, ja, die auch vom Adel unterhalten werden wollen und unterhalten werden müssen. Übrigens im Unterschied zum Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich hatte schon ein Heer, das sehr zentral organisiert war und dadurch natürlich besonders schlagkräftig war.
Das haben wir auch schon angesprochen in der Folge, ne? Gerade der Faktor Janitschan natürlich, was ja eigentlich so die erste wirklich stehende Armee Europas war, ne? Also das ist ein Riesenunterschied.
Genau. Naja. Mhm. Genau, also da haben wir so diese Sozialstruktur innerhalb des Adels, also der hohe Adel, der Mitteladel und der Kleinadel. Mhm. Aber es gibt auch eine soziale Schichtung innerhalb der Leute, die jetzt da umgesiedelt werden, die da von A nach B marschieren, also von Kroatien oder Nordbosnien nach ins Burgenland und in angrenzende Regionen. Da gibt es die sogenannten Koloni oder Sessionati, das wären Sessionsbauern, die haben Haus und Land. Du hast die Inquilini, das wären nach heutigem Verständnis die Söldner, die zwar ein Haus haben, aber kein eigenes Land. Und die Subinquilini, also die Inwohner, die kein Haus und kein Land haben. Das sind eigentlich, wenn wir so wollen, sozial wirklich die ärmsten Hunde. Aber sie hatten dennoch große Freiheiten. Also du konntest ja arbeiten, wo immer du wolltest.
Mhm.
Aber sie waren halt auch sehr katastrophenanfällig. Also wenn es irgendeine Katastrophe gegeben hat, das waren die ersten, die es zu spüren bekommen haben. Und erstaunlicherweise war das aber auch eine sehr durchlässige Geschichte. Also wenn du Kleinadliger bist und du kommst jetzt da ins Burgenland und du schaffst es nicht, dich durchzusetzen, dann kann es dir auch passieren, dass du runterrutscht und ja, irgendwo ganz unten landest in der sozialen Struktur. Also da gibt es auch einige Beispiele.
So, okay, also kurzen Zwischenstand. Es ist ja doch ein relativ komplexes Thema. Also wir haben jetzt gesehen, es gibt hier Verschiebungen in ganz Europa, die sich dann ja auch gerade in Burgenland und in Kroatien eben bemerkbar gemacht haben. Und dadurch haben wir jetzt ein Interesse vor allem vom Hochadel, Leute in ihren Besitztümern im heutigen Burgenland anzusiedeln, um dort dieses Land, das eben aus verschiedenen Gründen mehr oder weniger leer war, zu bewirtschaften, da eben Geld rauszuholen und gleichzeitig auch Leute, ja, in Anführungszeichen, in Sicherheit zu bringen vor den Osmanen. Ne? Dann haben wir jetzt gesehen, okay, die Bewegung dorthin, wie viele Leute auch immer es dann gewesen sind, begann dann eben irgendwann kurz vor 1500 oder so oder kurz danach und wurde jetzt durchgeführt von den niedrigeren ungarischen, meist Adelsschichten, die dort eben auf verschiedenen Basis dort tätig waren. Und dann ist das eben jetzt über mehr als 100 Jahre dann in Drecks quasi passiert, wobei es eben daneben wohl auch noch ein paar klassischere Flüchtlinge auch gab. Ne? Jetzt haben wir aber schon mehrmals auch erwähnt, dass das jetzt ja nicht alles war. Ne? Das war jetzt ja nicht so, dass da jemand hingeht und einfach sagt, hey, kommt's mit, sondern da gab es ja auch ganz konkrete Anreize, um jetzt ins Burgenland zu gehen, eben die schon jetzt sehr oft erwähnten Begünstigungen. Wie sah das aus? Wahrscheinlich ja auch relativ komplex und unterschiedlich, je nach Gutsherr, nehme ich jetzt mal an. Aber wie kann man sich das so prinzipiell vorstellen? Man ist einfach so, ja, keine Steuern zahlen für x Jahre oder was waren dann so die Tricks?
Ja, das schwankt zum Teil schon sehr. Also es gibt beispielsweise Steuerfreiheit, die schwankt zwischen 3 und 12 Jahren. Das ist abhängig eben davon, was der Grundbesitzer oder der Adlige, der heute halt zuständig ist, gewillt ist, den neuen Kömmlingen zuzugestehen. Ja. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass das ein bisschen ein Drahtseilakt zum Teil war, weil es auch Berichte gibt, dass dann halt neue Siedler flüchten in eine andere, zu einem anderen Grundherrn, weil der einfach bessere Konditionen liefert. Ja, also das war immer so ein bisschen ein Drahtseilakt. Aber ja, man war eben, wie gesagt, von Steuern befreit. Es konnten diese Dikalsteuern sein oder man konnte vom Festungsbau befreit sein, von der Robot befreit, also von der Verpflichtung für den Grundherrn zu arbeiten, auf dem Feld beispielsweise, genau. Mhm. Damit hat man sie sicherlich gelockt. Und was sicherlich auch von Vorteil war, ist, dass nachdem ja im Burgenland, wie schon eingangs erwähnt, sehr viele Wüstungen vorhanden waren, auch keine Siedlungsstruktur neu geschaffen werden musste. Also es mussten keine Felder angelegt werden, Wälder gerodet werden, Häuser gebaut werden. Das war ja schon da. Auch Wege mussten keine angelegt werden. Und was sicherlich auch noch ein nicht zu unterschätzender Vorteil war, ist, dass sehr viele Adlige in den Anfangsjahren auch mit verschiedenstem Material ausgeholfen haben, also Baumaterial beispielsweise. Wobei man aber auch dazu sagen muss, was die Siedlungsstrukturen angeht, nicht immer haben sich die Kroaten oder sind Kroatinnen und Kroaten in Wüstungen angesiedelt worden. Es gibt auch und vor allen Dingen im Südburgenland Neugründungen. Ah. Da hat man dann beispielsweise sehr viel Baumaterial zur Verfügung gestellt von Seiten der Adligen. Ja. Und dieses Angebot dürfte vor allen Dingen dann auch für diese untersten Schichten sehr attraktiv gewesen sein, wenn man bedenkt, dass von den Kroatinnen und Kroaten, die jetzt ins Burgenland gekommen sind, 90% Bauern waren in etwa, so in der Gegend. Es hat kaum Händler gegeben, kaum Handwerker, also im Vergleich zur Masse der Bauern, die jetzt hier in dieses neue Gebiet gekommen sind. Sind aber auch Priester mitgekommen, sind aber auch Adlige mitgekommen. Wobei sich der Adel im Regelfall sehr flott majorisiert hat.
Ach ja. Ich weiß jetzt schon von unserem Vorgespräch, und wir haben ja einige, man kann glaube ich generell sagen, wir haben heute einige Unsicherheiten hier. Ne? Also vieles von dem, was wir da jetzt versuchen aufzudröseln, ist halt nur in Grundzügen bekannt. Wir waren schon bei der Zahl der Menschen, was natürlich ein riesen, ja, quasi eine riesen Unbekannte ist. Jetzt haben wir über die Dörfer geredet. Und da weiß ich jetzt eben auch, dass die Anzahl der Dörfer, wo Kroaten und Kroatinnen angesiedelt wurden, ja auch ziemlich schwierig war. Aber können wir mal so ungefähr versuchen einzugrenzen, wo war das vor allem konzentriert? Wie viele Dörfer plus minus könnten denn das so gewesen sein? Vielleicht beispielhaft ein paar herausgreifen, einfach, dass man da mal eine Idee kriegt, wie sich das so gestaltet hat über das heutige und nicht nur das heutige Burgenland hinweg, sondern ja auch östlich und nördlich davon.
Ja, also das Gebiet, in dem sich die Kroatinnen und Kroaten da niedergelassen haben, ist wirklich, wirklich groß. Also das reicht vom eigentlich untersten Zipfel des Südburgenlandes bis fast hoch nach Brno. Also das ist schon ein riesengroßes Gebiet. Ich meine, es ist jetzt vor kurzem auch eine Karte publiziert worden, in der alle Ortschaften eingezeichnet sind. Das sind sehr, sehr viele Ortschaften, ja. Wobei ich mir aber nicht ganz sicher bin, inwieweit hier auch Ortschaften berücksichtigt worden sind, die vielleicht nur als Durchzugsstation gedient haben und wo sich halt vielleicht ein slawisches Toponym erhalten hat, das weiß ich nicht. Was sich aber, glaube ich, schon sagen lässt, ist, dass es verschiedene Schwerpunkte gegeben hat. Also natürlich, je weiter nördlich man kommt, umso lockerer sind diese Siedlungen aufgeteilt. Und in Niederösterreich sieht man es auch, ist die Besiedlung jetzt nicht so reichhaltig wie im heutigen Burgenland. Aber man sieht schon also einen großen Schwerpunkt so in einem Eck südlich des Günzergebirges. Also südlich vom Geschriebenstein gibt es einen Schwerpunkt, würde ich sagen, im mittleren Burgenland, vor allen Dingen im östlichen Teil des mittleren Burgenlands sieht man einen Schwerpunkt. Und so ein bisschen nördlich des Neusiedlersees oder nordöstlich des Neusiedlersees, beziehungsweise südöstlich der kleinen Karpaten. Dort gibt es eine große Ansammlung von kroatischen Siedlungsgebieten, würde ich mal nennen.
Okay. Ja. Ja, komplex. Es ist ist es schon ein Thema, ne? Wenn die Quellenlage nur bedingt was hergibt, wie bei dem Thema jetzt, je mehr man Fragen stellt, desto mehr weitere Fragen ergeben sich. Aber gut, wir haben jetzt, glaube ich, mal ein Gefühl gekriegt, so wie hat das ungefähr ausgeschaut, in was für einem Zeitraum ist das passiert. In welcher Region ist das passiert? Wie war da so auch die Verteilung mehr oder weniger? Soweit man das sagen kann. Jetzt haben wir aber auch schon gesagt, zeitlich, ne, dass das im Prinzip, wenn wir sagen, das hat im frühesten 16. Jahrhundert begonnen, hat sich bis so in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts noch in irgendeiner Form gehalten. Irgendwann ist ja dann diese Zeit der, in Anführungszeichen, Ansiedlung, wie auch immer es dann im Einzelfall war, vorbei. Vielleicht nur kurz, um uns nochmal einen kleinen Ausblick zu geben, dass wir jetzt nicht so in der Luft hängen. In wenigen Sätzen, wie geht es danach dann weiter, bis wir in die Gefilde kommen, die wir in dem Podcast schon öfter gemacht haben, also 20. Jahrhundert und Co.
Naja, es scheint, dass bis ins 19. Jahrhundert dann diese Insellage der Burgenland-Kroaten mehr oder weniger erhalten geblieben ist, in der Hinsicht, als der Kontakt zu den Herkunftsgebieten eigentlich fast gänzlich abreißt. Es gibt zwar Kontakte über die Kirche, also das gibt es schon, aber das ist nicht sonderlich nennenswert, würde ich sagen, also nicht in dem großen Stil, und vielleicht vereinzelte Handelskontakte, aber that's it. Also es gibt keine Bindungen mehr, keine nennenswerten. Und in weiten Teilen dieses Siedlungsgebiets fallen dann die Kroatinnen und Kroaten mehr oder weniger der Assimilation anheim, vor allen Dingen dort, wo sie nicht die Mehrheit im Ort gestellt haben. Also dort merkt man sehr schnell, sie germanisieren sich, sie majorisieren sich, sie nehmen halt, sie slowakisieren sich oder wie auch immer man da sagt, oder sie tschechisieren sich, aber sie verschwinden sukzessive mit ihrer sprachlichen und mit ihrer, soll man sagen, sozialen Identität assimilieren sie sich dann recht bald. Und im 19. Jahrhundert werden sie unter Anführungsstrichen wiederentdeckt von vor allen Dingen Ethnologen oder Musikwissenschaftlern und sowas, Leute, die da durch die Gegend reisen und die Lieder der Burgenland-Kroaten aufzeichnen. Aber wir sehen halt tendenziell, sind bis in die Jetztzeit eigentlich die Zahlen rückläufig und die Assimilation greift verstärkt um sich. Ich würde sagen, wenn man jetzt also so ein die Zeit von der Ansiedlung bis jetzt irgendwie übertiteln müsste oder ein Schlagwort dafür finden müsste, dann wäre es wahrscheinlich Assimilation. Also, ja.
Okay. Ja, ich da ne assimilirano previše u ovom podcastu. Idemo sad na hrvatsko dio. Uvijek mi je malo žao da, pa mislim da ima smisla i ja ne mogu imati kao cijeli podcast samo na hrvatskom, ali žao mi je jer trebalo bi samo na hrvatskom, ali evo, imamo ovo malo dio na kraju i meni sad zanima da puno smo pričali o ljudima naravno, o Hrvatima, Hrvaticima koji su došli u Gradišću i kako je bilo za jezikom onda. Jer sigurno ljudi koji su došli nisu pričali nikakvu standardnu versiju hrvatske jer ne postojila. I još uvijek ima puno dijalekta naravno. Ti si mi sad rekao da ima one sprachinseln, one otoci, one jezični otoci. Možeš nam malo reći šta to znači i možda ima neki primjer kako je to izgledalo u jezičnom smislu u Gradišću?
Da, otoče mi da nas poznamo kod standardno hrvatski jezik, to je jedan jezik ki je skroz živio nekoliko reformov, znači. Da. A sigurno jedna od najvećih reformov je bila onda pak u 19. stoljeću u toku takozvanoga panslavizma.
Da, Vuk Karačić i ove ljudi.
Točno, da se sprobira nivelirati jedan standardni jezik. A te se reforme ki su se stale u Hrvatskoj ili u bivšoj Jugoslaviji, to su bile se reforme ki se u Gradišću zapravo nisu stale, jer u 19. stoljeću kad su popali na Balkanu gledat da su Hrvati, Sloveni, Serbi, ono da su si jedan skupni narod ki neka govori jedan skupni jezik, takozvani panslavizam, onda za gradišćanske Hrvate nije bilo pojminka i gradišćanski Hrvati zato nisu znali, kad sam bil pretin rekao, ta kontakt nije bilo ovde.
Da,
znači da su u en čas kad su Hrvati ili gradišćanski Hrvati došli u današnje Gradišće i u zapadnu Ugrsku, današnju zapadnu Ugrsku i u regiju oko Požuna i tako dalje, da su ti došli iz različni područja kada su se pominali različni dijalekti. A zapravo su to bili tri dijalekti. Imamo štokavski dijalekt, čakavski i kajkavski.
Još uvijek to ima u Hrvatskoj. Ja?
To je ošće nek tako, ali standardni jezik je normiran na štokavskom.
Tako je,
da.
Tako.
A gradišćansko-hrvatski jezik je ali na čakavskom normiran.
Znaš, meni je to uvijek bilo malo smiješno da imaš ove varijante hrvatskog jezika i da logika je šta je riječ sa voz. I ako kažeš kaj, onda govoriš kajkavski, ako kažeš ča, onda ti je čakavski. I meni je to bilo malo čudno uvijek. Jer...
Ali to ne znači da kad su se gradišćanski Hrvati doselili, da nisu bili i štokavci med njimi i da nisu bili kajkavci med njimi. Ali zač se gradišćansko-hrvatski jezik na čakavskom dijalektu normira, ali to sigurno iz istinsku povisi da su čakavci bili jako aktivni da pišedu. Znači, za puno literaturije, ili jako ranije literaturije gradišćanskih Hrvatovi na čakavskom jeziku, štokavci nisu pisali. Ko bi bili znan da štokavci isto ča pisali, isto imali literaturu, svoju literaturu, onda bi se znan da i gradišćansko-hrvatski jezik kako tako na štokavskom bil normirao. Dobro, to je malo špekulativno, ali ipak se mora reći, Čakavci su bili to te jako aktivni i su imali tu situaciju da su oni onda pak nastali norma.
Ako to razumijem dobro ili korektno, to znači da kao uvijek ne znamo koliko ljudi, koliko posto ili bilo što ljudi u Gradišću su govorili štokavski, kajkavski, čakavski. Sve što znamo je da većina ljudi koji su pisali na jezikom su to radili na čakavskom i zbog toga je to sad dominantna forma.
To je bil dominantni jezik u literaturi dugi čas. Dobro, ali ko sam rekao, kajkavci su postojali. Naprimjer, kajkavski jezik je bio, ja mislim, dominantan južno od Nijuzajskog jezera.
A, da.
Tote su bili, naprimjer, kajkavci. Štokavci su bili u Južnom Gradišću ili su se odselili u Južno Gradišće, idemo tako reći. Da. Mene zapravo, ja moram reći, ja nimam problem s tim da je gradišćansko-hrvatski jezik normiran na čakavskom jeziku, ar gradišćanski Hrvati ki su bili u Srednjem Gradišću su čakavci. To znači, moj jezik, kako ga ja govorim, je dominantan. Če je jako lipo da je to standard na gradišćanskom hrvatskom, ali ko se zada opet standardno hrvatski jezik učiš, onda to zna biti jako teško, jer su čakavski pak, mislim ja, čakavski pak štokavski jako blizu, ali ipak...
Ima razlike, naravno.
Imaš razlike, ne? Zdjelo on dosta teško, za mene dosta teško da se na to naučiš.
Da, i to je uvijek najteže ako nešto je tako, ne znam, fundamentalno kao čaj ili što. I to, koliko često to koristiš u ne znam, na danu. 100 puta nemam pojma. A cijelo vrijeme. Da. I to mijenjati je dosta teško. Da. Jer u tvojoj glavi sve kaže ča.
I ono... ali gramatična struktura je malo drugačija. Znači, konci su različni, ne?
Da, da. I one ki i sve ove stvari. Da, da. Dosta je teško. Evo, i tako smo došli do kraja ove tetralogije, još uvijek nisam siguran, kvatrologije, četvirlogije. I mislim da sad puno je malo jasnije i nadam se da jeste, jer sad stvarno smo pogledali cijelo to vrijeme iz...
Iz različnih perspektiva smo se ovo sad pogledali.
Tako. I meni je bilo drago da ovo sad pola godinu smo to radili i mislim da je bilo važno.
Ali moram iskreno reći, malo mi je žao da smo sad na konac došli, až ja imam ta čud, ko si ti rekao, s čim već istraživaš, s tim već pitanj dojde.
Tako je.
A ja mislim, ravno kod ove teme, iako smo sada... Koliko sad od vreda 3,5 ure je govorili ili tako, ili skoro 4 ure, bi se ipak još čuda se ga moglo reći i čuda detaljnije bi bili mogli još svu temu pogledat.
Da, tako je, ali uvijek možemo da se vratimo i mi se čujemo svi sljedećeg puta i do tada čujemo se, čao.